ARD. Hört ihr das? So klingt es außerhalb unseres Sonnensystems.
Aufgenommen hat das Voyager. Voyager, nicht unbedingt das Voyager, an das ihr jetzt denkt, wenn ihr Star Trek-Fan seid, sondern die Sonde Voyager der NASA, Voyager 1, um genau zu sein. Das ist wirklich eine der spannendsten Missionen, die es jemals in der Raumfahrt gab. Darüber sprechen wir heute.
Es gibt auch Voyager 2 und die beiden Sonden sind die am weitesten von uns entfernten menschengemachten Objekte und sie sind seit schon fast 48 Jahren im All unterwegs. Heute gucken wir uns die Mission der beiden Sonden an.
Und wir sprechen über die Golden Record, die goldene Schallplatte, die die beiden Sonden dabei haben, um uns so ein bisschen bei den Aliens vorzustellen. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff, we have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Die Voyager-Sonden sind in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Zum Beispiel ist Voyager 2 die einzige Sonde, die bisher überhaupt am Uranus und am Neptun vorbeigeflogen ist. Das heißt, das meiste, was wir über diese beiden Planeten wissen, das stammt aus den Voyager 2-Daten.
Das finde ich echt Wahnsinn, weil, also ich habe immer irgendwie das Gefühl, so, das ist eigentlich ja unsere Nachbarschaft, so unsere Planetare. Es ist ja auch sehr weit weg, aber dass wir da einfach nur einmal waren bisher, das überrascht mich jedes Mal wieder, wenn ich es höre.
Ja, voll. Und das war in den 80ern. Also es ist schon super lange her. Seitdem gab es natürlich ab und zu mal Ideen, nochmal eine Sonde dahin zu schicken. Und es wurde irgendwie immer wieder verworfen. Diese Daten aus den 80ern, die werden auch heute noch für Forschung benutzt. Und zwar gab es 2024 im November ein Forschungspaper, was noch Uranus-Daten von 1986 benutzt hat. Und zwar haben die was ganz Interessantes rausgefunden. Die haben rausgefunden, dass der Uranus in einem ganz besonderen Zustand war, als die Voyager-Sonden gerade da waren. Es ist tatsächlich so, dass die Forschenden sich nach dem Vorbeiflug von Voyager 2 am Uranus schon so ein bisschen gefragt haben, was eigentlich mit dem Uranus so komisch ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass um den Uranus kein Plasma detektiert wurde. Und das ist seltsam, weil das kennt man eigentlich von Planeten, die ein Magnetfeld haben. Bei der Erde ist es zum Beispiel auch so. Da sind auch geladene Teilchen in der oberen Atmosphäre. Und dann hat sich jetzt rausgestellt, dass Voyager 2 kurz nach einem Sonnensturm am Uranus vorbeigeflogen ist. Und das erklärt wiederum dieses fehlende Plasma. Das heißt, Voyager 2 hat den Planeten so vorgefunden, wie er nur zu 4% der Zeit überhaupt ist. Also doppelt besonders, ne? Ist die einzige Sonne, die jemals da war und dann auch noch zu so einer speziellen Zeit.
Ja, kann man auch sagen, vielleicht war es so ein bisschen Pech, weil eigentlich wollen wir ja mehr über diese Planeten rausfinden. Und wenn wir dann rausfinden, ja, so ist es halt irgendwie nur 4% der Zeit, dann ist das ja eigentlich auch kein so ein richtiges Ergebnis.
Also seitdem das jetzt rausgekommen ist, wird natürlich wieder mehr gedrängt auf eine neue Uranus-Mission, um halt mal zu gucken, wie es da eigentlich sonst immer ist bei dem Planeten. Das ist ein aktuelles Forschungsergebnis, aber natürlich mussten wir nicht bei jeder Erkenntnis durch die Voyager-Sonden so lange darauf warten. Unser Redakteur Philipp, der konnte mit einem Original-Voyager-Forscher der ersten Stunde sprechen und hat ihn nach seinen Highlights der Mission gefragt.
From the overall program, I think the discovery of volcanoes at Io was one of the highlights for me. And I think it was a lady by the name of Linda Morabito, who was on the navigation team. And she was using optical navigation images that are basically overexposed images of Jupiter in order to see stars in the background and know where we were at a particular time. And she suddenly realized that there was a big bump on Io. And she had the imaging team come over, and they decided that this was a plume from a volcano. It took a while for them to come to that conclusion. And I think it became one of the most exciting discoveries of the Voyager program.
Das war Bill Kurth, den wir da gerade gehört haben. Und der war tatsächlich schon vor dem Start als Student an der Voyager-Mission beteiligt. Und was er hier sagt, ist, sein Highlight war, dass Voyager herausgefunden hat, dass es auf Io, das ist ein Jupitermond, dass es da Vulkanismus gibt. Und zwar haben die das ganz zufällig herausgefunden. Sie wollten eigentlich ein Navigationsbild machen, haben dafür ein überbelichtetes Bild vom Himmel gemacht, dass man die Sterne besser sieht. Und dann haben sie da gesehen, da ist irgendwas auf Io und haben dann nach einer Weile dann bemerkt, so, ah, das muss Vulkanismus sein. Und das ist so sein Highlight von der Mission.
Das finde ich an Forschung übrigens immer so cool. Also du planst irgendwie akribisch so eine Mission, weißt, wo du ungefähr drauf achten möchtest und dann passieren die besten Sachen einfach trotzdem immer noch zufällig.
Wenn man sich so einen Mond anschaut und hat das davor noch nirgends gesehen, außer halt auf der Erde, so, und dann, ja, dann rechnet man eben auch nicht damit.
Beim Jupiter ging anscheinend einiges, denn eins seiner weiteren Highlights spielt sich auch am Jupiter ab.
Another one that is my favorite is we detected radio emissions as we flew by Jupiter that we recognized as radio emissions that are generated by lightning strokes at Earth. These are called lightning whistlers. These were probably discovered back in World War I by, believe it or not, armies that were fighting in World War I. They used telephone lines to communicate information to their commanders on the front line, and the enemy would lay out long wires on the ground to see if they could pick up those telephone conversations. And one of the things that they picked up was sounds that sounded like
Kurth sagt, dass als sie dann am Jupiter vorbeigeflogen sind, da haben sie Funkwellen empfangen, die sich angehört haben sozusagen wie Funkwellen von Blitzeinschlägen auf der Erde, die dadurch erzeugt werden. Die werden auch als Blitzpfeifer bezeichnet. Man kennt das schon seit dem Ersten Weltkrieg. Da haben Truppen beim Abhören von Telefongesprächen dann eben diese Geräusche gehört, wie das, was er da gerade nachgemacht hat.
Ich liebe es übrigens, wie er diesen Sound nachmacht. Und dieser Sound, der wird in Kabeln erzeugt, wenn Gewitterblitze einschlagen. Passend dazu wurde kurz danach übrigens nach diesem akustischen Nachweis auch ein optischer Nachweis von Blitzen gemacht. Also es ist ziemlich safe, dass es auch auf anderen Planeten Gewitter gibt.
Ja, und die eigentliche Mission von Voyager, die endete schon im Jahr 1989, als Voyager 2 am Neptun vorbeigeflogen ist. So, das war die letzte Amtshandlung eigentlich. Und dann war aber die Frage so, macht man einfach da jetzt von heute auf morgen Schluss, Daten zu sammeln, weil die zwei Sonden, die haben da noch funktioniert und die Instrumente, die waren zwar nicht ausgelegt, irgendwie dann weiter Sachen aufzunehmen und jetzt auch im interstellaren Raum, wo sie sind, aber man hat eben die einmalige Möglichkeit gehabt, Daten von weiter draußen zu sammeln und dann auch irgendwann von außerhalb des Sonnensystems.
Ich bin so froh, dass sie diese Möglichkeit genutzt haben und dass nicht gerade da zufällig so ein Geldengpass war oder so und sie das streichen mussten.
Das ist ja auch wirklich eine Sache. Eigentlich denkt man sich so, ja, die Sonden sind ja schon unterwegs, also macht man das auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem noch eine neue Mission praktisch, die sie machen mussten, die sie auch finanzieren mussten. Voyager Interstellar Mission haben sie das genannt. Und ja, erstmal auf unbestimmte Zeit verlängert. Und da sind wir jetzt tatsächlich immer noch in dieser Voyager Interstellar Mission.
Es ist ja auch so, dass die Sonde zwar eh da ist, aber die Teams, die die Sonde betreuen, also die muss es ja immer noch geben und die müssen immer noch bezahlt werden. Aber yay, danke NASA, dass ihr das immer noch macht mit den Voyager-Sonden.
Genau, und es sind auch ganz viele noch, wie wir eben gehört haben, zum Beispiel Bill Kurth, die ursprünglich bei der Voyager-Mission dabei waren und jetzt eigentlich schon in Rente wären, aber sie sind halt noch die, die sich mit der Sonde auskennen. Eine Sache, die man dann auch rausgefunden hat während dieser Interstellar Mission, ist also die Größe der Heliosphäre. Das ist so eine Blase um die Sonne, die vom Sonnenwind gefüllt ist. Danach gibt es dann sehr wenige Teilchen, nur noch die von der Sonne sind im Raum. Die Größe dieser Blase, die hat man zwar richtig berechnet, aber die Grenzschicht zwischen dieser Blase und dann dem interstellaren Raum, wie man alles, was dann darüber hinauskommt, nennt, die war viel größer als gedacht. Darüber hat Philipp gesprochen mit Bruno Besser, der ist Plasmawissenschaftler und Wissenschaftshistoriker bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Und es hat sich dann herausgestellt, die Grenze wurde mehr oder minder zum richtigen Zeitpunkt erreicht, aber vor dieser Grenze bildet sich eine Schicht aus, ja, und die ist jetzt in der Heliosphäre viel größer, als man es ursprünglich vermutet hat. Ja, man hat gewusst, es gibt eine Trennschicht, also innerhalb des Bereiches, das von der Sonne kontrolliert wird. Und dann kommt man wirklich in den interstellaren Raum und da hat man dann nur das Magnetfeld des interstellaren Raums. Und jetzt diese Wechselwirkung funktioniert aber so, dass die Teilchen des interstellaren Raumes sich entgegen dem Sonnenwind bewegen, ja, und dann kommt es zu einer Aufsteilung. Ja. Und da hat sich auch ergeben, das haben dann Kollegen gemeldet, dass eben eigentlich die die Dichte um einiges höher ist, als man ursprünglich vermutet hat. Die Dichte der Teilchen im interstellaren Raum nahe an der Heliosphäre, nahe an dieser Grenzschicht.
Also ja, man muss sagen, mit dieser Voyager Interstellar Mission ist Voyager echt so ein bisschen zur eierlegenden Wollmilchsau geworden. Einfach, wir haben jetzt viel, viel mehr Daten, als wir ursprünglich dachten, dass wir sie kriegen aus dieser Mission. Und für Bill Kurth hört das einfach nicht auf. Also Philipp hat ihn gefragt, wann die Forschenden gemerkt haben, dass Voyager so eine größere Zukunft überhaupt vor sich hat.
You realize that every year. We were oh so excited to get past Saturn and be on our way to Uranus, and we did the Uranus flyby and the Neptune flyby with Voyager 2, and NASA decided to rename the mission the Voyager Interstellar Mission, thinking that the next event would be entry into the interstellar medium. I don't think anybody at that time realized how long it would take to get to the interstellar medium. And maybe if they would have realized that, they wouldn't have funded the mission for that long. I don't know.
Er sagt, eigentlich wird es jedes Jahr wieder klar, wie wertvoll Voyager ist. Alle in dem Team waren begeistert, als sie die letzten Planeten so hinter sich gelassen haben, nachdem Voyager 2 am Uranus vorbeigeflogen ist und am Neptun. Und als dann die NASA beschloss, die Mission umzubenennen in die Voyager Interstellar Mission, dass das nächste Ereignis dann der Eintritt in das interstellare Medium sein würde. Aber niemand hat damals, sagt er, wahrscheinlich realisiert, wie lange das dann dauern würde. Also das ist tatsächlich erst 2012 bei Voyager 1 passiert und 2018 bei Voyager 2.
Und da kommt übrigens auch dieses Geräusch her, was wir ganz am Anfang gehört haben. Also dieser Sound von außerhalb des Sonnensystems, das ist der Sound des interstellaren Mediums. Wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist es das Plasma im interstellaren Medium, was dieses Geräusch erzeugt.
Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal kurz drüber sprechen, wie kam es eigentlich zu dieser außerordentlichen Mission? Die Idee, die kam schon in den 60er Jahren auf. Da wurde nämlich klar, dass es in den 70ern eine ganz besondere Planetenkonstellation geben würde. Und zwar standen die Planeten dann so, also beim Start von Voyager, dass man dann relativ einfach nacheinander die äußeren Planeten des Sonnensystems besuchen kann. Also nacheinander erst den Jupiter, dann den Saturn, dann Uranus und dann den Neptun. Das hat man damals die Grand Tour genannt, die große Tour. Und diese Konstellation, die kommt nur ungefähr alle 175 Jahre vor. Deswegen war man damals besonders dafür, diese Mission auch zu machen, weil klar war, dass niemand von damals wieder die Chance bekommen würde, bei sowas wieder mitzumachen.
Und wie es bei Raumfahrtmissionen immer so ist, war die Mission ursprünglich mal größer geplant. Also eigentlich sollte es nicht Voyager 1 und 2 geben, sondern insgesamt 4 Sonden. Davon sollten 2 zu Jupiter, Saturn und Pluto fliegen und 2 zu Jupiter, Uranus und Neptun. Dass es denn doch nur 2 Sonden geworden sind, das lag natürlich vor allem am Geld. Weil man jetzt ja nur noch 2 Sonden hatte und nicht 4, musste man halt gucken, dass man, falls man nicht alle Planeten schafft, priorisiert, welche man unbedingt erreichen will. Und das waren vor allem Jupiter und Saturn. Und so wurden dann auch die Flugbahnen geplant. Voyager 1 ist am 5. September 1977 gestartet. Und noch eine zusätzliche Prio für Voyager 1 war der Saturnmond Titan. Und der war so interessant, weil es der einzige Mond im Sonnensystem war, der eine richtige Atmosphäre hat. Also es gibt auch andere Monde, die so ein bisschen Atmosphäre haben, aber Titan hat eine sehr dichte Atmosphäre, sogar eine, die 1,5 mal so dicht ist wie unsere.
Voyager 2 wurde am 20. August 1977 gestartet, also tatsächlich 2 Wochen vor Voyager 1. Aber die Bahn wurde so gewählt, dass Voyager 1 trotzdem erst am Jupiter ankommen würde. Deswegen heißt Voyager 1 Voyager 1 und Voyager 2 Voyager 2. Die Flugbahn bei Voyager 2 wurde dann auch so gewählt, dass, weil es eben diese Prios gab, dass wäre bei Voyager 1 was schiefgelaufen, dann hätte Voyager 2 dessen Mission übernehmen können. Aber als klar war, dass Voyager 1 seine Mission erfüllen können wird, da wurde Voyager 2 dann so ausgerichtet, dass sie dann eben noch am Uranus vorbeifliegen würde und am Neptun. Und ist eben, wie gesagt, die einzige Sonde bisher, die zu diesen Planeten geflogen ist. Wir haben übrigens auch Videos von diesen Flugbahnen, wie das aussieht, in den Shownotes verlinkt.
So ein Glück, oder? Dass das geklappt hat. Also klar, es war geplant, es war jetzt nicht reines Glück. Aber mal angenommen, es hätte nicht geklappt, dann wäre vielleicht bis heute immer noch gar keine Sonde beim Uranus und Neptun gewesen. Nachdem die Voyager-Sonden dann die Planeten abgearbeitet haben, kann man sagen, gab es noch einen ziemlich berühmten Moment. Und zwar hat sich Voyager 1 quasi hinter Pluto nochmal umgedreht und ein kleines Familienfoto in Anführungszeichen vom Sonnensystem gemacht. Dazu haben wir Ulrich Köhler gefragt. Er ist Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Damals lebte noch der berühmte Astrophysiker Carl Sagan. Und er hat einen Blick zurück ins innere Sonnensystem aufnehmen lassen vom Kamerasystem der Voyager-Sonden. Und da ist dann eben nahe der Sonne ein winziger kleiner Punkt, the pale blue dot, zu sehen. Und Merkur und Venus, dann die Erde eben, der Mars, Jupiter und Saturn und der Uranus und der Neptun drauf sind. Und das ist natürlich sensationell gewesen damals. Und da war eigentlich jedem, der sich mit der Erforschung des Sonnensystems beschäftigt hat, klar, dass diese Mission von herausragender Stellung ist.
Ja, ich finde das auch Wahnsinn, wenn man dieses Bild anschaut und dann erst merkt man überhaupt gar nicht, worum es da eigentlich gehen soll. Und dann sieht man irgendwann dieses, es ist wirklich auch nur ein einziger Pixel, der so leicht bläulich ist. Und das ist halt unsere gesamte Geschichte und alles, was es jemals gab. Das ist schon Wahnsinn.
Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, weil ich finde, du hast völlig recht. Wenn man den ersten Blick drauf wirft, dann denkt man so, ja, okay, wow, ist halt schwarz und da sind ein paar Punkte. Aber man muss sich halt im Klaren sein, was man eigentlich da anguckt. Und dann hat das nochmal so eine ganz andere Bedeutung.
Ja, und wir haben ja auch schon gesagt am Anfang, dass das Geräusch, das wir da eingespielt haben, dass das von außerhalb vom Sonnensystem ist. Das ist aber so eine Sache, da muss man noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil die Voyager-Sonden sind im sogenannten interstellaren Raum, also im Raum zwischen den Sternen. Der fängt ungefähr an, 18 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Voyager 1 hat diese Grenze 2012 überschritten und Voyager 2 2018. Es ist aber trotzdem noch so, dass die Schwerkraft der Sonne einen Einfluss auf die beiden Sonden hat. Also so gesehen sind sie dann noch nicht außerhalb des Sonnensystems. Tatsächlich gibt es noch die sogenannte Oortsche Wolke, oder die gibt es vielleicht, das weiß man gar nicht so genau. Man geht davon aus, dass es sie gibt. Das ist so eine Ansammlung von Kometen, die um die Sonne kreisen. Und zwar noch mal wesentlich weiter draußen, als die Voyager-Sonden jetzt sind.
Vielleicht auch noch mal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Die Oortsche Wolke ist ja ein hypothetischer Bereich. Wir wissen nicht, ob es ihn wirklich gibt. Irgendwie schade, dass die Voyager-Sonden wahrscheinlich mit ihrer Energieversorgung nicht so lange durchhalten werden, dass wir von da auch Daten bekommen. Da kommen wir jetzt zu einem nächsten richtig wichtigen Thema, und zwar die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich noch mit den Sonden? Das ist ja das eine, dass die beiden Sonden noch existieren und super weit von uns weg sind, aber es nützt uns ja im Prinzip nur so lange was, wie wir noch Kontakt zu den Sonden halten können und Befehle hinschicken und Daten auch wieder empfangen können. Und das wird immer schwieriger, je weiter die Sonden sich von uns entfernen. Und wir brauchen richtig große Antennen auf der Erde, um da irgendwas zu senden oder zu empfangen. Die NASA hat dafür extra ein Deep Space Network auf der Erde. Das sind so richtig große Radioantennen, die 70 Meter Durchmesser haben, beziehungsweise bis zu 70 Meter Durchmesser. Meistens sind an einem Ort mehrere von diesen Antennen. Nicht nur für Voyager, sondern eigentlich für alle Missionen, die so außerhalb von der Erde stattfinden. Die Voyager-Antenne selber, die ist natürlich nicht so groß, die hat einen Durchmesser von 3,7 Meter. Und das Wichtige ist, das sind Richtantennen zum Senden. Das Gegenteil wäre eine Kugelantenne, die quasi in alle Richtungen sendet, aber sie verwendet quasi ihre ganze Energie, um nur in eine Richtung zu senden. Und man muss halt super präzise damit arbeiten, damit die Antenne halt auch genau die Satellitenschüssel trifft, die hier auf der Erde ist.
Das finde ich schon krass, das 3,7 Meter Durchmesser, das ist ja, also für eine Satellitenschüssel auf dem Dach wäre es vielleicht ein bisschen groß, aber um halt wirklich durchs gesamte Sonnensystem zu kommunizieren, das finde ich schon sehr beeindruckend.
Und es dauert halt auch immer super lange. Also wir haben gerade darüber geredet, wie weit die Sonden von uns entfernt sind. Es ist ungefähr ein Lichttag. Das heißt, Licht braucht einen Tag von der Erde bis zu den Voyager-Sonden und auch wieder zurück. Und genauso lange brauchen halt eben auch die ganzen Befehle und die ganzen Daten, die wir hin und her schicken wollen. Das heißt, wenn wir mit Voyager reden wollen, schicken wir was hin. Das dauert einen Tag, bis es ankommt. Und eine Antwort dauert dann natürlich auch nochmal einen Tag, bis sie wieder bei uns ist. Im Moment ist es tatsächlich so, dass gerade keine Kommunikation mit den Voyager-Sonden möglich ist. Das liegt daran, dass es Wartungsarbeiten am Deep Space Network gibt. Aber der Datenempfang, der klappt zum Glück noch.
Es gab aber auch schon Problemchen so mit den Sonden, mit der Kommunikation mit den Sonden. Und das ist auch so ein bisschen Wahnsinn, dass man die lösen konnte. Weil eigentlich denkt man sich so, ja gut, wenn wir nicht mehr mit denen kommunizieren können, dann ist es eigentlich vorbei. Vor allem kommen wir da ja nie wieder ran an die Sonden. Zum Beispiel war es so Ende 2023, da hat Voyager 1 plötzlich nur noch Quatsch gesendet. Also keine lesbaren wissenschaftlichen Daten mehr. Die Forschenden konnten dann feststellen, dass der Fehler auf einem Chip lag von einem der drei Bordcomputer. Der war halt einfach kaputt. Also ich meine, das Ding ist jetzt auch schon fast 50 Jahre alt. Meine Laptops halten nicht so lange. Und die Idee war dann, dass sie den Code, der auf diesem Chip abgespeichert war, einfach irgendwo anders hinkopieren. Also irgendwo auf einen anderen Speicherchip. Das Problem war aber, natürlich sind diese Dinger genau so ausgelegt für das, was man da halt braucht. Und da ist jetzt nicht groß viel mehr Platz übrig. Es waren genau 256 Bit, die man Platz brauchte. Es ist so wahnsinnig wenig. Ich habe es mal ausgerechnet. Mein Handy hat ungefähr 130 Millionen Mal mehr Speicher als das. Aber auf Voyager gab es halt für diese 256 Bit keinen Platz mehr.
Das ist so wenig.
Sie haben den Code dann verteilt auf mehrere Chips. Und zum Teil auch mittlerweile ungenutzten Code überschrieben. Also es gibt zum Beispiel Code für das Senden von Daten vom Jupiter aus, wo man noch wesentlich schneller senden konnte. Also je weiter ich weg bin, desto langsamer geht das auch nur noch. Und das für das schnelle Senden, das hat man einfach nicht mehr gebraucht. Das konnte man dann löschen. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, diese Dinge sind so wahnsinnig weit weg. Es ist bei uns hier so beim SWR, wir haben unseren IT-Support in Hamburg. Also ich bin in Baden-Baden und es sind ungefähr 550 Kilometer Luftlinie nach Hamburg. Das ist manchmal schon anstrengend, dieser IT-Support. Aber hier wurde einfach IT-Support über einen Lichttag gemacht. Und es hat eben dann auch einen Tag gedauert, bis sie die Lösung hingeschickt haben zu Voyager. Und dann nochmal einen Tag, bis das Signal zurückkam und sie dann gemerkt haben, so ja, es hat geklappt. Und es hat auch geklappt, sie haben es hinbekommen.
Ich finde es so krass, wie die das immer machen in solchen Fällen, weil die Technik ist ja auch so irre alt. Die Computer sind aus den 70er Jahren, ist ja auch klar, da sind die Sonden gestartet. Und jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann muss man sich so dieses 70er-Jahre-System wieder hervorholen und gucken, wie man überhaupt damit umgeht und was man genau damit macht.
Ja, das ist auch Wahnsinn, dass das auch alles einfach noch so gut funktioniert. Philipp, unser Redakteur, hat gerade zu Recht gesagt, dass Voyager besser funktioniert als dein Rechner, Anne. Weil ihr kriegt es natürlich nicht mit da draußen, aber wir haben gerade so ein bisschen Probleme bei der Aufnahme.
Ja, Rechner, nimm dir bitte ein Beispiel an den Voyager-Sonden. In anderen Fällen haben übrigens auch so ganz rudimentäre Methoden schon mal geholfen, die Voyagers wieder zu reparieren, in Anführungszeichen. Im Sommer 2023, da gab es nämlich auch mal so ein kleines Kommunikationsproblem. Diesmal bei Voyager 2. Von der Erde wurde eine Reihe an Befehlen an Voyager 2 geschickt und diese Befehle haben aus irgendeinem Grund aus Versehen die Antenne verschoben. Nur minimal, aber wir haben es eben schon gesagt, das ist alles eine super präzise Angelegenheit auf die Distanz. Man hat dann auch wieder hin und her überlegt, wie machen wir es und so weiter. Und die Lösung, die war so basic. Die Lösung war dann, dass eine der Deep Space Antennen in Canberra in Australien Voyager 2 einfach angeschrien hat. Also sie hat die Sonde angeschrien und quasi richtig laut gerufen, ey, jetzt richte mal deine Antenne bitte neu aus. Und das hat dann geklappt.
Ja, die Frage ist aber halt auch noch, wie lange geht das noch alles gut? Und tatsächlich wurde Voyager schon mehrfach totgesagt.
Mit über 60.000 Kilometern pro Stunde wird Voyager 2 nun ihre Reise in den unendlichen Weltraum fortsetzen und irgendwann den Funkkontakt zur Erde verlieren, meinte ein Wissenschaftler, der die ganzen 12 Jahre dabei war. Das ist, als ob man einen alten Freund verliert.
Doch mittlerweile ist aus der rüstigen Pensionärin eine sehr alte Frau geworden. Ihre Batterie ist so schwach, dass viele Instrumente abgeschaltet werden mussten. Sie hört also schlecht und sieht nur noch wenig. Bis ins Jahr 2020 etwa, aber soll wenigstens noch etwas Strom da sein, mit dem Voyager ins All blicken kann und ihre Messungen zur Erde schicken.
By 2025 we probably won't have enough power to continue to operate any of the science instruments, although we could still transmit engineering data back till around 2030.
Diese Prognosen haben sich natürlich nicht bewahrheitet. Die Voyager-Sonden sind ja immer noch aktiv, senden immer noch wissenschaftliche Daten. Und das machen sie wahrscheinlich noch bis in die 2030er Jahre. Aber diese Prognosen waren auf keinen Fall unberechtigt. Denn es ist ja tatsächlich so, dass den Sonden irgendwann die Energie ausgehen wird. Und bis es soweit ist, müssen wahrscheinlich nach und nach noch mehr Instrumente abgeschaltet werden. Denn mit der Energie auf Voyager funktioniert das so, dass da Radioaktivität genutzt wird. Also da sind sogenannte Radionuklidbatterien an Bord. Das ist im Prinzip Plutonium und das Plutonium zerfällt radioaktiv. Dabei entsteht sehr viel Wärme und diese Wärme, die wird in Strom umgewandelt. Und während des ganzen Prozesses wird das Plutonium natürlich immer weniger und deswegen eben auch die Energie für die Instrumente immer weniger. Und damit die Sonden überhaupt noch laufen, muss Strom gespart werden. Das heißt, es müssen Instrumente, die nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr ganz so wichtig sind, abgeschaltet werden. Denn wenn man das nicht machen würde, dann wäre es irgendwann vorbei mit Voyager.
We've turned off instruments like the cameras. They don't have anything that they can look at anymore. And within the last year or two, they've had to make the tough decisions. Okay, we don't have very much power left. What do we turn off next? They had turned off a plasma instrument on Voyager 2, the cosmic ray instrument on Voyager 1, and the low energy charge particle instrument on Voyager 2. Those particle instruments use a few watts. I think it's on the order of 4 or 5 watts. One of the advantages of the PWS and the magnetometer, for that matter, is that we use very little power. I think they're both on the order of a watt or a watt and a half. And so the spacecraft are basically losing about 4 watts per year. So if you turn off an instrument that's using 4 watts, say, you can extend the life of the spacecraft by a year. If you turn off an instrument that's using only 1 watt, that gets you only a few months of additional life. And the science team on Voyager has decided that it's very important to get at least one of the spacecraft as far from the sun as possible. And I have to say that there has not been any serious arguments within the science teams about which instrument should go off next.
Ja, er sagt hier so ein paar Sachen, die waren einfach klar. Zum Beispiel die Kameras, die konnten nichts mehr beobachten. Deswegen benutzt man die schon ganz lange nicht mehr. Aber die anderen Instrumente, die liefern halt einfach noch interessante Daten und die verbrauchen dann zum Teil 4 bis 5 Watt oder manche auch so ein bisschen weniger. Dann ist es halt so, das Raumschiff verliert so ungefähr 4 Watt pro Jahr an Energie. Das heißt, je weniger Energie das Instrument verbraucht, das man abschaltet, desto weniger bringt es dann am Ende auch an Lebenszeit. Er sagt so, ja, wenn man ein Instrument ausschaltet, das 4 Watt verbraucht, dann kann man die Lebensdauer des Raumschiffs eben um ein Jahr verlängern, um ein ganzes. Aber wenn es nur ein Instrument ist, das 1 Watt verbraucht, dann sind das noch ein paar Monate.
Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wann es soweit sein wird. Ich hoffe natürlich später als früher, aber aktuelle Prognosen, die sagen, dass es wahrscheinlich irgendwann in den 2030er Jahren soweit sein wird und dann diesmal wirklich. Nicht so wie bei den anderen Prognosen, die vor mehreren Jahren schon mal gemacht wurden.
Ja, jetzt wollen wir auch noch über einen anderen Aspekt der Voyager-Mission reden. Da gehen wir auch so ein bisschen von der Raumfahrt weg. Es geht um die goldenen Schallplatten, die beiden dabei haben. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Da drauf sind ja Dinge von der Erde, die wir, ja, muss man eigentlich so sagen, den Aliens mitteilen wollen. Falls Aliens irgendwann mal diese Sonden finden und entschlüsseln, wie man diese goldenen Schallplatten auslesen kann, dann sind dafür Bilder und Musiken und so drauf. Und genau, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden, wie das entschieden wurde. Was kommt da drauf? Weil das ist ja auch super spannend. Da geht es ja auch um Kommunikation mit den Aliens. Was wollen wir denen sagen? Was wollen wir denen von uns mitteilen? Und das Team, das das entschieden hat, das wurde geleitet von Carl Sagan. Falls ihr von dem noch nie was gehört habt, der war einer der legendärsten Wissenschaftskommunikatoren in den USA. Wem Neil deGrasse Tyson vielleicht was sagt, Sagan war der Neil deGrasse Tyson des 20. Jahrhunderts. So ungefähr kann man das sagen. Und der hat eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammengestellt, die da alle total Bock drauf hatten, diese Nachricht zu entwickeln. Und damit wir jetzt nicht immer sagen müssen, so die Gruppe der Wissenschaftler um Carl Sagan, weil wir werden jetzt ein paar Mal von denen sprechen, würde ich vorschlagen, lass uns das Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit nennen, oder?
Finde ich auf jeden Fall gut. In diesem Komitee wäre ich auch gerne, aber leider war ich noch nicht vor Ort, als es die Voyager-Mission geplant wurden und damit auch die goldenen Schallplatten.
Ja, vielleicht ja bei der nächsten interstellaren Mission denken die auch dran, so Podcast-Leute wie uns dafür zu nehmen. Wer weiß?
Ja, bitte. Die Idee, dass man als Botschaft so eine Schallplatte macht, die hatte übrigens noch ein alter Bekannter von uns aus der Alien-Folge, und zwar der Astrophysiker Frank Drake. Der hat gesagt, okay, eine Schallplatte hat den Vorteil, dass da richtig viele Informationen drauf gespeichert werden könnten. Also nicht nur Audioinformationen, sondern halt eben auch Bilder und Botschaften in anderer Form. Außerdem sind Schallplatten, je nachdem, was für ein Material man nutzt, sehr, sehr lange haltbar. Und das ist ja auch essentiell, wenn die Sonne super lange unterwegs sein soll. Das mit der Schallplatte musste dann übrigens relativ schnell gehen. Also das Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit, das hatte nur 6 Wochen Zeit, das alles zusammenzustellen. Und die haben es trotz dieser knappen Zeit geschafft, einen richtig coolen Steckbrief der Menschheit zu erschaffen.
So, aber was genau ist denn jetzt drauf? Also es sind 118 Bilder, ein Grußwort des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim, dann Grüße in 55 verschiedenen Sprachen, eine ganze Reihe an Geräuschen, die so ein bisschen für die Erde und für uns, für die Menschheit stehen, und 27 Musikstücke aus aller Welt. Direkt auf der Schallplatte ist dann auch noch skizzenhaft so eine Anleitung reingekratzt sozusagen, wie man den Inhalt der Schallplatte ausliest. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Aliens das finden, überhaupt schon mal an sich. Und dann sehr unwahrscheinlich, dass sie diese Schallplatte auslesen können. Aber irgendwie dachte man, ja, wir müssen denen schon auch sagen, wie das funktioniert. Und das Ding bei der Anleitung ist dann eben, dass man sie eigentlich ohne Erklärung verstehen muss. Deswegen ist das auch nicht viel. Das sind wirklich nur so ein paar Skizzen. Einmal die Schallplatte mit dem Tonabnehmer und dann noch so.
Wir packen euch davon mal ein Bild in die Shownotes. Und dann könnt ihr selber mal gucken, ob ihr es anhand der Anleitung schaffen würdet, die Schallplatte zu bedienen. Wir können ja davon ausgehen, dass Aliens in der Form kommunizieren, wie wir kommunizieren. Und deswegen basiert quasi diese komplette Anleitung auf einem Übergang von Wasserstoff, weil man sich halt so gedacht hat, okay, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Das heißt, Alien kennen wahrscheinlich Wasserstoff, und da war das irgendwie naheliegend, das zu nutzen. Aber ja, ich würde selber super gerne mal wissen, ob Aliens damit klarkommen würden.
Ja, da müssen sie ja erstmal diese Skizze von dem Wasserstoffatom verstehen und was diese aufrechten und senkrechten Striche bedeuten, was dann Einsen und Nullen sind, um Zahlen darzustellen. Also ja, es wird, glaube ich, schwer, aber sie haben ja dann so viel Zeit, wie sie wollen. Sie können sich die Zeit ja dann nehmen.
Stimmt. Tobt euch aus mit der Schallplatte. Auf der Platte ist wirklich super viel drauf, und wir schaffen es jetzt in dieser Podcast-Folge nicht, alles ausführlich durchzusprechen. Deswegen haben wir gedacht, hey, okay, ist ein Podcast, wir lassen die Bilder einfach aus. Wir packen euch dazu auch mal einen Link in die Shownotes. Auf einer NASA-Seite, da gibt's einige von den Bildern, die auf der Schallplatte sind. Nicht alle, das hat vor allem Copyright-Gründe, aber eine ziemlich gute Auswahl, und da kann man sich schon mal einen kleinen Überblick verschaffen. Aber eine Anekdote zu den Bildern gibt's noch, und zwar war es gar nicht so leicht, die Schallplatte zu kriegen. Also die mussten dafür extra in Audio umgewandelt werden. Dafür braucht man einen Magnetbandrekorder, und den mussten die durch die Gegend transportieren. Und sie wollten das nicht als Gepäck oder Handgepäck im Flugzeug aufgeben, weil sie halt gesagt haben, okay, das Teil ist so wertvoll für uns, das ist die einzige Möglichkeit, diese Bilder auf die Schallplatte zu kriegen. Das heißt, die wollten für dieses Gerät ein extra Flugticket buchen, dass es quasi auf so einem Sitz ist. Und das war aber irgendwie für das Buchungssystem der Airline so schwierig, die hatten den Fall anscheinend noch nie. Also man konnte kein Ticket für etwas buchen, was kein Mensch war. Und am Ende hat das Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit dann ein Flugticket für einen gewissen Mr. Equipment gebucht. Herr Gerät zu Deutsch. Und der ist sogar noch vergünstigt mitgeflogen, weil Mr. Equipment war unter 10 Jahre alt.
Wenigstens etwas dann noch am Ende. Ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, sich zu überlegen, wie man die wohl sehen würde, diese Bilder, wenn man einfach keine Ahnung von der Menschheit hätte. Jetzt kommen wir dann aber zu dem Audioteil auf der Schallplatte. Der geht, wie gesagt, los mit einem Statement des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
Ja, was er hier sagt, ist, Als Generalsekretär der Vereinten Nationen, einer Organisation mit 147 Mitgliedstaaten, die fast die gesamte Menschheit auf dem Planeten Erde vertreten, sende ich Grüße im Namen der Menschen unseres Planeten. Wir verlassen unser Sonnensystem und begeben uns ins Universum, um Frieden und Freundschaft zu suchen, um zu lehren, wenn wir dazu aufgefordert werden und um zu lernen, wenn wir das Glück dazu haben. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass unser Planet und alle seine Bewohner nur ein kleiner Teil dieses unermesslichen Universums sind, das uns umgibt. Und wir tun diesen Schritt mit Demut und Hoffnung. Ich finde das echt wahnsinnig schön, muss ich sagen. Also gerade dieses, um zu lehren, wenn wir dazu aufgefordert werden und zu lernen, wenn wir das Glück haben. Also
das klingt auf jeden Fall wie aus einem epischen Science-Fiction-Film. Könnte direkt entsprungen sein.
Ja, also der hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Redenschreiber gehabt. Man muss zu Kurt Waldheim noch dazu sagen, der hat eine Nazi-Vergangenheit. Es wurde nie so richtig klar, inwieweit er von Kriegsverbrechen wusste oder vielleicht sogar daran beteiligt war. Das alles hat dann in Österreich, wo er herkommt, also er war später auch noch Bundespräsident in Österreich, eine Diskussion ausgelöst über eine mögliche Mitschuld an den Verbrechen des Nazi-Regimes. Das muss man einfach bei ihm als Person dazu sagen.
Ja, nicht nur Kurt Waldheim hat die Aliens begrüßt, sondern es gab danach, nach seinen Grußworten, noch Grußworte in 55 verschiedenen Sprachen. Das war dem Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit übrigens sehr wichtig bei der Auswahl. Die wollten auch nicht nur die üblichen Sprachen haben, also ich nenne es jetzt auch mal die westlichen Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch. Deswegen sind da auch viele Sprachen dabei, von denen viele bestimmt noch nichts gehört haben, inklusive mir übrigens. Ich habe von einigen Sprachen auch noch nicht gehört.
Ich auch nicht, ja.
Dazu zählt Luganda. Das wird im südlichen Uganda gesprochen. Oder mit dabei ist auch Uria.
Surjo Tarokaro, Trutio Groho, Prutiviru, Biswa Brahmannara.
Das ist eine indische Sprache und immerhin die Muttersprache von etwa 35 Millionen Menschen. Auf der Schallplatte sind auch ausgestorbene Sprachen vertreten, zum Beispiel Sumerisch. Die SprecherInnen der Grußworte, die kamen alle von den Sprachinstituten der Cornell University. Da war Carl Sagan Astronomieprofessor. Und im Prinzip konnten sie sich so ein bisschen aussuchen, was genau sie sagen. Es sollte halt nur nichts Politisches sein. Und die meisten, die haben sowas gesagt.
Herzliche Grüße an alle.
Dieser deutsche Gruß, der kommt von der damaligen Doktorandin Renate Born, die ist 2014 allerdings verstorben. Manche der SprecherInnen, die waren ein bisschen kreativer und haben sich was anderes überlegt, zum Beispiel auf Schwedisch.
Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.
Sie sagt, Grüße von einer Programmiererin aus der kleinen Universitätsstadt Ithaca auf dem Planeten Erde. Sehr schön ist übrigens auch der Gruß im chinesischen Xiamen-Dialekt.
Taikongbingyu, nin ho, nin jia ba wei, wo yeng de lai un jia jie yo.
Das heißt so viel wie, Freunde aus dem All, wie geht es euch allen? Habt ihr schon gegessen? Kommt uns besuchen, wenn ihr Zeit habt. Wichtige Frage, Essen ist so wichtig, ja, ja. Nicht vergessen zu essen.
Ich finde das sehr süß, dass wir uns Sorgen drum machen, ob die Aliens schon auch was gegessen haben.
Seid ihr auch gestärkt genug, um uns zu attackieren?
Ja, ja, ich verstehe es auch so ein bisschen als Angebot, sie auch einzuladen zum Essen.
Das stimmt, ja. Denn das kann man auf der Schallplatte ja nicht unterbringen, so kleine Kostproben von kulinarischen Highlights von der Erde.
Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Nach diesen Grüßen kommt dann ja so eine Art Audio-Essay, eine Collage aus verschiedenen Geräuschen, Sounds of Earth, also die Geräusche der Erde haben die das genannt. Und das sind ja so Geräusche, die die Geschichte der Erde erzählen. Das finde ich wirklich eine echt coole Idee und das geht so los mit so, ja, nenne ich mal Planetengeräusche, die es so auf der Erde gibt, ohne dass es Leben dafür braucht. Also das sind zum Beispiel Vulkane, Donner, Erdbeben und so Schlammtöpfe, so blubbernde, Wind, Regen, solche Sachen, dafür braucht es einfach kein Leben. Und sollten Aliens das hören, das entziffern können und sich das anhören, dann sind das am ehesten Geräusche, die sie halt auch erkennen würden, weil es die auf ihren Planeten vielleicht auch gibt. Ja, und dann wird so ein bisschen chronologisch die Erdgeschichte erzählt. Erstmal sind da wilde Tiere zu hören, Grillen, Frösche, Elefanten, Schimpansen. Irgendwann sind es dann auch Geräusche von Menschen, ein menschlicher Herzschlag, Schritte, Werkzeuge, so die Sesshaftwerdung, sage ich jetzt mal, ein zahmer Hund, eine Schafherde, ein Schmied, eine Säge, solche Sachen. Dann immer mehr Technologie, zum Beispiel Morsezeichen. Die Nachricht, die man da hört, gemorst, das ist übrigens per aspera ad astra, durch Mühsal zu den Sternen heißt das. Das ist ein ziemlich beliebtes Motto vieler Unis, aber auch in der Raumfahrt. Ja, und dann wird es irgendwann mal so richtig groß technologisch, also Autos, ein Zug, ein Düsenjet, ein Raketenstart, das ist eine Saturn V, die da eingespielt wird bei Apollo 15. Und am Ende hört man dann noch eine Mutter, die ihr weinendes Baby tröstet. Und ganz am Ende des Essays sind dann Life Signs, haben sie es genannt, Lebenszeichen von Menschen. Genauer gesagt ist das von Anne Dryan. Die hat diesen Essay zusammengestellt und das sind eben ihr Herzschlag, der zu hören ist, und Hirnwellen, die in Audiosignale übersetzt wurden. Und dafür hat sie sich eine Stunde lang hingesetzt und meditiert und versucht, über Dinge nachzudenken, die schön wären, wenn die Aliens sie hören könnten, aus diesen Signalen raushören könnten.
Es wäre so krass, wenn Aliens das wirklich könnten. Also wenn die so erkennen, dass das sowas wie Hirnwellen sind und quasi übersetzen können. Man also arbeitet ja auch hier daran, dass das irgendwann mal möglich ist, aber spannend auf jeden Fall.
Ja, und das ist auch, also sie hat da auch mit Carl Sagan drüber gesprochen und gefragt, so meinst du, das macht Sinn? Und dann hat er gesagt so, ja, ist ja egal, also dann machen wir es einfach drauf, nur für den Fall.
Und das alles in 6 Wochen und das war es ja noch nicht. Also es ist ja noch mehr auf der Schallplatte. Ich meine, es ist eine Schallplatte, was ist natürlich drauf, da ist auch Musik drauf. Und das hat tatsächlich auch so einen kleinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, dass man dachte, Musik ist eine gute Idee. Denn Musik basiert zum Teil auf Naturkonstanten. Das nennt man Universalien der Musik und die sind wahrscheinlich angeboren. Also das zählt zum Beispiel zu, welche Töne oder Tonfolgen sich für uns gut anhören. Das ist ziemlich universell und nicht individuell von Person zu Person. Ich meine, klar, es gibt ja verschiedene Musikrichtungen, die einem vielleicht gefallen, aber diese Töne und Tonfolgen, wenn da irgendwas nicht stimmt, das merkt man sofort, egal in welchem Genre. Es gibt natürlich auch leichte kulturelle Unterschiede, aber es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und es gibt auch keinen bekannten menschlichen Kulturkreis ohne Musik. Was natürlich darauf hindeutet, dass Musik etwas sehr Menschliches ist, also etwas, was die Menschheit quasi ausmacht. Und möglicherweise ist das auch ein Merkmal von Intelligenz. Und dann könnte es wiederum auch sein, dass Aliens von allem, was auf der Schallplatte ist, dass sie damit Musik am meisten anfangen können, weil sie vielleicht auch Musik haben und die vielleicht genauso universell funktioniert wie Musik bei uns.
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es gibt tatsächlich einfach keine Menschen ohne Musik. Das ist wahrscheinlich eins der ganz wenigen Sachen, die alle menschlichen Kulturkreise entwickelt haben.
Es ist ja auch so, dass sogar Babys schon Musik mögen. Also es ist, man sagt ja auch immer so schön, man hat das so im Blut und es ist offenbar wirklich so. Mit der Musik war es dann übrigens so ähnlich wie bei den Grüßen in den verschiedenen Sprachen. Und zwar wollte man möglichst viele Kulturen darstellen. Aber es gab trotzdem eine Priorität für, in Anführungszeichen, gute Musik. Dazu sagt der Musikwissenschaftler Robert Brown Folgendes.
Wenn uns die Stücke nicht am Herzen liegen, wieso sollten wir dann überhaupt irgendetwas schicken?
Und da hat er irgendwie recht, oder? Also nur Musik, um des Musiks willen zu schicken, macht keinen Sinn. Also es ist ja schon cool, was auszuwählen, was wirklich weltweit für Begeisterung sorgt. Und zusätzlich gab es bei nicht-westlicher Musik auch noch eine weitere Schwierigkeit. Und zwar, man hatte wesentlich weniger Informationen über nicht-westliche Musik. Das heißt, es gibt einiges an Volksmusik zum Beispiel, die aber nie aufgezeichnet oder niedergeschrieben wurde. Die konnte man dann halt eben auch nicht auftreiben für diese Schallplatte. Trotzdem haben sie für die Schallplatte einiges an interessanter Musik gefunden.
Man kann sich das übrigens alles auf verschiedenen Plattformen anhören, YouTube oder Spotify zum Beispiel. Da gibt es mehrere Playlisten mit den ganzen Songs drauf und zum Teil auch mit den anderen Audios. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Aber mit der Musik war es am Ende des Tages auch manchmal einfach so ein ganz banaler Grund, warum ein Lied draufgekommen ist oder nicht. Das Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit wollte zum Beispiel auch Here Comes the Sun von den Beatles drauf machen. Und die Beatles, die waren da auch alle dafür. Aber bei dem Lied war damals die Copyright-Situation relativ unklar. Das finde ich eigentlich echt irgendwie bescheuert. Es geht hier darum, diese Schallplatte so weit wie möglich von uns wegzuschicken. Und es geht hier noch um Copyright. Also das verstehe ich wirklich nicht so richtig.
Leider ist sowas gefühlt genauso menschlich wie Musik.
Also ja, das stimmt
halt immer
eigentlich.
An so bürokratischen Hürden scheitert.
Ja. Mein persönliches Lieblingslied ist Dark Was the Night, Cold Was the Ground von Blind Willie Johnson. Das ist mit drauf, weil es laut dem Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit auch die Trauer und das Unglück vieler Menschen darstellt. Es ist ein Bluesstück und ja, diese ganze Musikrichtung, die bedeutet ja eigentlich so, mir geht's scheiße und ist einfach so das, die stellt einen halt einfach Leid dar. Und dafür ist es auch echt ein sehr, sehr schönes Stück.
Ich finde interessant, wie krass gut der deutsche Sprachraum auf der Schallplatte vertreten ist. Also es sind nämlich insgesamt nur 27 Lieder auf der Schallplatte und davon sind 6 von Komponisten aus Deutschland und Österreich. Wer das dann ist, ist am Ende für alle wahrscheinlich weniger überraschend. Und zwar sind es 3 Lieder von Johann Sebastian Bach, 2 von Beethoven und 1 ist von Mozart. Das heißt, klassische Musik ist auch noch besser vertreten als jedes andere Genre. Das Komitee für internationale Öffentlichkeitsarbeit hat das damit begründet, dass in dieser Zeit, in der die Stücke entstanden sind, so eine Art Destillation stattgefunden hat. Das heißt, aus der ganzen Musik, die es bis zu diesem Zeitpunkt in Europa gab, wurde das Beste genommen und dann eben von den Bachs, Beethovens und Mozart dieser Welt perfektioniert.
Ja, also ich kann tatsächlich nicht so arg viel mit klassischer Musik anfangen, aber sehe ich irgendwie ein. Ich finde auf
und
jeden Fall.
Und wahrscheinlich gab es da auch keine Copyright-Probleme, weil die einfach schon richtig lange tot sind.
Das stimmt auch. Deswegen dürfen wir es ja auch einspielen hier im Podcast.
Ja, yay.
spannend finde ich auch, welche Themen ganz bewusst rausgelassen wurden, also auf der ganzen Schallplatte. Und das sind Inhalte, die mit Politik, Religion oder Krieg zu tun haben. Politik verstehe ich total, das ist einfach zu kurzlebig. Also das macht dann überhaupt keinen Sinn, wenn dieses Ding in Milliarden Jahren irgendwann gefunden wird. Religion, die kann schon länger durchhalten, aber das haben sie damit begründet, dass das nicht mit drauf ist, dass es da einfach so wahnsinnig viel gibt. Und der Platz ist ja begrenzt auf der Schallplatte, also es ist schon relativ viel drauf. Und bei Krieg, da gibt es 2 Gründe, warum sie das nicht mit draufgenommen haben. Den einen, den verstehe ich sehr gut. Und zwar wollen wir den Aliens ja nicht sagen, so, ey, wir haben übrigens richtig geile Atombomben. So, weil wenn das
richtig
die dann aggressiv
Atombomben.
Macht, ja, das wäre keine so eine gute Idee. So, dann, wenn die dann zur Erde kommen, dann ist es ja auch so, dass sie wahrscheinlich sehr viel weiter technologisch entwickelt sind als wir. Und dann machen die uns platt und nicht wir sie. So, deswegen auf keinen Fall die Aliens aggressiv machen. Und der andere Grund ist aber, so, es könnte irgendwann mal sein, dass die Voyager-Sonden das letzte Überbleibsel der Menschheit ist, wenn dann irgendwann mal in 5 Milliarden Jahren die Sonne zu einem roten Riesen wird und alles zerstört, was es auf der Erde gab. Es gibt also auch keine Ruinen mehr oder sonst was. Und Voyager, die 2 Voyager-Sonden, dann eins der ganz wenigen Sachen sind, die es noch gibt. Dann wollte das Komitee für interstellare Öffentlichkeitsarbeit nicht, dass eben auf diesem letzten Überbleibsel auch so das Schlimmste der Menschheit mit drauf ist. Die wollten einfach nicht, dass Krieg da eine Rolle spielt. Und da muss ich sagen, es gehört halt leider zu uns dazu. Also den Grund sehe ich nicht so richtig ein. Aber ja, den anderen auf jeden Fall. Also ich will auch nicht, dass aggressive Aliens zu uns kommen.
Ich kann es ein bisschen verstehen mit den besten Seiten der Menschheit, wenn man das quasi auch so als Zeitkapsel sieht. Ich weiß, was du meinst. Also wenn man, man will quasi eigentlich auch ein reales Bild abgeben. Aber von mir selber will ich ja auch nicht, wenn ich mal weg bin, dass sich alle nur an den Scheiß erinnern, den ich gemacht habe, sondern eher schon an die schönen Sachen. Ich finde es auf jeden Fall so cool, dass die NASA sich diese goldenen Schallplatten einfach gegönnt hat. Wahrscheinlich ist es auch Peanuts im Vergleich zu den Raketen und den Sonden und was das alles irgendwie an Produktion gekostet hat. Aber irgendwie super nett, die Idee, das so zu machen.
Ja, damit sind wir so ein bisschen am Ende. Wir haben es ja gesagt, wir konnten nicht alles abdecken, was auf der goldenen Schallplatte ist. Auch noch nicht alles, was da an Forschung passiert ist mit Voyager. Aber dafür haben wir einfach die Zeit nicht. Deswegen, wenn es euch interessiert, schaut euch die Shownotes an. Da haben wir richtig viel verlinkt. Und die Schlussworte, die wollen wir jetzt Bill Kerf überlassen, von dem wir jetzt heute schon ein paar Mal gehört haben. Und er sagt, ja, bei Voyager das Wichtigste, das sind vielleicht nicht mal unbedingt die Forschungsdaten, sondern es geht auch darum, dass wir rausgehen, dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir suchen und dass wir einfach wissen wollen, was im Universum so vor sich geht. Ja, und damit verabschieden wir uns dann auch für heute von der heutigen Folge von Ready for Liftoff. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
On a more idealistic point of view, I think Voyager has become a mission of humanity's search for understanding of where we come from. And it's not so much the density in the plasma or the magnetic field. It's just the fact that we can go beyond where we're used to being and make measurements and seek to find out what's out there. Go Voyager!